Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen die Betrachtung des Römerbriefes fort. Das Thema des christlichen Lebens steht dabei im Mittelpunkt ab Kapitel 5. Nun geht es um die Fesseln eines erlösten Menschen, die Paulus in diesem Brief im 7. Kapitel entfaltet. Dahinter steht die Erfahrung, das biblische Gesetz kann keine Heiligung im Leben eines Gläubigen hervorbringen, es fesselt es lediglich. Genauso wenig kann der Gläubige in seinem Leben Heiligung bewirken, indem er sich darauf verlässt, was die geschenkte neue Natur in ihm bewirkt. Paulus wird in dem nun folgenden Teil dieses 7. Kapitels sehr persönlich. Beachten Sie, dass er die Pronomina der ersten Person verwendet. Ich, mich, ich selbst. Diese Wendungen gebraucht Paulus in diesem Abschnitt 47 Mal. Die Erfahrung, von der er spricht, ist ein Kampf. Der Kampf, den er in seinem Inneren geführt hat. Paulus hat versucht, für Gott zu leben, in der Kraft seiner neuen Natur. Er stellte fest, dass das unmöglich war. Das Gesetz war es, das zeigte dem Paulus die übermäßige Sündhaftigkeit der Sünde. Das Gesetz war wie eine Röntgenaufnahme seines Herzens. Das ist es, was das Gesetz für sie tun kann, wenn sie es als Maßstab für ihr Leben anlegen. Das Wort Gottes wird ein Spiegel genannt. Es zeigt, was ich bin. Wenn ich einen Flecken auf dem Gesicht habe, dann zeigt ihn mir der Spiegel, aber er kann den Flecken nicht beseitigen. Dafür hat aber Gott einen Ort, wo er beseitigt werden kann. In einem Text des englischen Liederdichters William Cowper, den Ernst Gebhardt ins Deutsche übersetzte, heißt es: Es ist ein Born, draus heilges Blut für arme Sünder quillt. Ein Born, der lauter Wunder tut und jeden Kummer stillt. Das Gesetz dagegen offenbart die maßlose Sündhaftigkeit der Sünde. Das Gesetz ist nicht dafür verantwortlich zu machen, sondern die alte Adamsnatur ist daran schuld. Das vom Gesetz ausgesprochene Verbot macht die Schwachheit des Fleisches deutlich. Es zeigt, dass wir Sünder sind. Hier in Kalifornien wurde vor einiger Zeit ein Experiment durchgeführt. Auf einem bekannten öffentlichen Platz wurde ein Spiegel aufgestellt. Es war ein Test herauszufinden, ob mehr Männer oder mehr Frauen sich im Spiegel anschauen. Ich hielt den Test für überflüssig. Ich hätte ihnen auch so gesagt, dass sich die Frauen öfter im Spiegel betrachten. Aber leider bewies das Experiment das Gegenteil. Wir alle sehen uns gerne an. Wir alle schauen gerne in einen Spiegel, mit einer Ausnahme, dem Spiegel des Wortes Gottes. Wir schauen nicht gern dort hinein, weil dieser Spiegel zeigt, dass wir Sünder sind, elende, verlorene Sünder. Davon spricht Paulus in Vers 9. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, ich aber starb. Das Gesetz ist ein Dienst zur Verdammnis. Das Gesetz kann nichts tun, als uns zu verdammen. Vers 10. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Wie tragisch für jemanden, der sich bemüht, nach dem Gesetz zu leben. Es führt ihn nicht zum Leben. Obwohl es wahr ist, was Gott gesagt hat, handelt danach, damit ihr lebt. 5. Mose 8, Vers 1. Das Problem liegt beim Tun. Der Fehler ist nicht im Gesetz zu suchen, sondern bei dem, der denkt, das Gesetz dem Leben auch Kraft verleiht. Das tut es nicht. Es zeigt nur Schwachheit, Unfähigkeit und Sünde der Menschheit. Wenn es ein Gesetz gäbe, das Leben vermitteln kann, dann hätte Gott es gegeben. Siehe Galater 3, Vers 21, denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber Leben und christliches Leben kommen nicht aus dem Gesetz. Dazu will ich Ihnen ein Beispiel geben. Ein Auto ist an und für sich etwas sehr Nützliches. Aber ein Auto in den Händen eines unfähigen Fahrers kann zur Gefahr und zur Bedrohung werden. Ja, es kann ein tödliches Werkzeug sein. Es liegt nicht am Auto, sondern am Fahrer. Der Mensch ist das Problem. Er ist der Schuldige. Paulus beschreibt das im 11. Vers genauer. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Hier wird die Sünde als eine Person dargestellt, als Verführerin. Die Sünde verführt jeden Menschen außerhalb vom Garten Eden, und zwar auf zweierlei Weise. In Bezug auf die persönliche Ebene und gegenüber Gott. Im Garten Eden hat Satan den Menschen eingeredet, dass man Gott nicht vertrauen könne. Stattdessen könne der Mensch selbst die Möglichkeit erhalten, ein Gott zu sein, neben Gott. Die Sünde hat den Menschenkindern wie ein Rattenfänger eingeredet, sie selbst könnten das Gesetz halten und brauchten Gott nicht. Das ist der falsche Weg, über den Paulus gesprochen hat. Der Weg, der zum Tode führt. Das Gesetz war gegeben zum Leben, sagt Paulus, und er hat feststellen müssen, dass es ihn zum Tode geführt hat. Letztlich ist es die Sünde, die tötet, denn das Gesetz hat die Erkenntnis der Sünde gebracht, und der Mensch hat keine Entschuldigung. Wir sehen wieder, die Schwierigkeit liegt nicht beim Gesetz, sondern beim Menschen. Daraus folgt so Paulus in Vers 12: So ist also das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das Problem ist ein zutiefst menschliches Problem. Der Mensch ist die unbekannte X in der Gleichung des Lebens. Er ist der Unsicherheitsfaktor, derjenige, auf den kein Verlass ist. Weiter mit Vers 13. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tode geworden? Das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Ist das nicht ein eigenartiger Widerspruch? Ist das nicht die völlige Verdrehung einer an sich guten Sache? Das Gebot wäre völlig unfähig, Leben zu vermitteln. Der Mensch muss Zuflucht nehmen, zur Hilfe von außen, denn das Gebot hat die Abscheulichkeit der Sünde nur verstärkt. Paulus fährt fort: Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Römer 7, Vers 14. Das ist das Bekenntnis des Paulus. Wir wissen bezeichnet eine gemeinsame Überzeugung unter Gläubigen. Das Gesetz ist geistlich in dem Sinne, dass es vom Heiligen Geist gegeben wurde und Teil des Wortes Gottes ist. Mit anderen Worten, das ist ein Ausdruck für das, was so in der Heiligen Schrift steht. So wird zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 4 das Wort geistlich auf einen Felsen angewendet. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Er wird geistlich genannt, denn er wurde vom Heiligen Geist hervorgebracht. Israel in der Wüste hatte in diesem Sinne geistliches Fleisch und geistlichen Trank, das heißt, vom Geist Gottes gegeben. Ich aber bin fleischlich, das bedeutet, ich bin im Fleisch, griechisch Sarkinos. Das meint jedoch nicht das Fleisch auf den Körperknochen. Unser Körper ist als neutral anzusehen. Er kann für gute oder schlechte Zwecke gebraucht werden. Er ist so wie das erwähnte Auto. Es kommt hier wie dort auf den Lenker an. Die Fleischlichkeit bezieht sich hier bei Paulus auf die alte menschliche Denkweise, auf den menschlichen Geist und seine Natur. Beide wohnen im Fleisch und benutzen es, so dass letztlich das Fleisch selbst von der Sünde verseucht ist. Betrachten Sie zum Beispiel das Gesicht eines Babys und schauen Sie sich dieses Gesicht 50 Jahre später noch einmal an. Die Sünde hat unauslöschliche Züge auf die Körperoberfläche geschrieben. Das Fleisch ist träge und hat keine Fähigkeiten oder Möglichkeiten gegenüber Gott. Es wird von einer sündigen Natur beherrscht, und seine Verästelungen reichen in die tiefsten Nischen des Körpers und Denkens. Der vordere Hirnlappen ist lediglich ein Instrument, um Böses zu ersinnen. Die motorischen Neuronen sind in Bereitschaft, plötzlich in eine unheilvolle Ausschreitung überzugehen. Das Herz des Menschen ist krampfhaft niederträchtig. Er möchte gerne das Böse tun, und der Körper macht dabei mit. Paulus beschreibt die bedauernswerte Misere eines Sklaven, der an einen strengen Dienstherrn mit einer Peitsche von Schlechtigkeit verkauft ist. Es ist, so wird in Vers 15 deutlich, der Kampf eines erlösten Menschen. denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Römer 7, Vers 15. Hier haben wir es zu tun mit dem Konflikt zweier Naturen, der alten und der neuen Natur. In diesem Abschnitt des Römerbriefs ist eindeutig von zwei verschiedenen Ichs die Rede. Das erste Ich, denn ich weiß nicht, ist die alte Natur, die für ihre Rechte eintritt. Was ich will, ist das, was die neue Natur tun will. Ich tue nicht, das ist wieder die alte Natur, die rebelliert und es nicht tun will. Sondern was ich hasse, das betrifft die neue Natur. Sie hasst es, das tue ich. Die alte Natur fährt einfach fort in dem, was sie tut. Haben Sie Erfahrung mit diesem Kampf? In Ihrem geistlichen Leben? Tun Sie etwas und danach hassen Sie sich, weil Sie es getan haben? Und dann schreien Sie, Gott, wie habe ich dich enttäuscht? Ich denke, jedes Kind Gottes macht diese Erfahrung. Paulus spricht in diesem Abschnitt von seiner eigenen Erfahrung. Anscheinend gab es in seinem Leben drei Phasen. Zuerst war er ein stolzer Pharisäer unter dem mosaischen System und machte sich selbst etwas vor, indem er Opfer darbrachte und anderes tat, von dem er glaubte, es würde ihn vor Gott in Ordnung bringen. Aber das Gesetz hat ihn die ganze Zeit verurteilt. Dann begann die zweite Phase, als er Christus auf dem Weg nach Damaskus begegnete. Dieser stolze, junge Pharisäer wandte sich Christus zu als seinem Erlöser, aber er meinte immer noch aus eigener Kraft christlich leben zu können. Seine neue Natur sagte, ich werde jetzt für Gott leben. Aber er hat versagt und befand sich so eine Zeit lang in der Arena des Kämpfens und Versagens. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Wahrscheinlich nicht sehr lange. Es kam der Tag, an dem sich ein Sieg ereignete. Paulus jedoch war nicht der Sieger. Es war Christus. Paulus hatte gelernt, dass es darum geht, sich auszuliefern, sich selbst zu verschenken und zuzulassen, dass der Geist Gottes das christliche Leben durch ihn, Paulus, lebt. Und das hat zur Folge, Vers 16, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. Wenn die alte Natur in diesem Fall das Begehren, das Gebot übertritt, dann gibt die neue Natur dem Gesetz darin recht, dass Begehren falsch ist. Paulus hat nicht das Gesetz bekämpft, aufgrund dessen, weil er es gebrochen hat. Er war als Gläubiger damit einverstanden, dass das Gesetz gut war. Und Paulus weiß auch, so tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Römer 7, Vers 17. Mit anderen Worten, es ist nicht länger das Ich meiner neuen Natur, das so lebt, sondern die Sünde, die alte Natur, die in mir ist. Wie wir an Vers 18 sehen können, besaß Paulus immer noch seine alte Natur. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Paulus hat in diesem Kampf zwei Dinge gelernt, und das ist etwas, was viele von uns Gläubigen zu lernen haben. In mir, nämlich der alten Natur, über die ich gerade gesprochen habe, wohnt nichts Gutes. Haben Sie das schon gelernt? Haben Sie festgestellt, dass in Ihnen nichts Gutes ist? Anscheinend meinen immer noch viele Christen unter uns, dass sie im Fleisch etwas vollbringen können, was Gott gefällt. Viele Gläubige sind nie darauf gekommen, dass das Gegenteil zutrifft. Und die werden so emsig wie die Termiten und das mit dem gleichen Effekt für viele unserer Kirchen. Sie sind bienenfleißig, sammeln aber keinen Honig. Sie gelangen in Ausschüsse, werden Vorsitzende des Gemeindevorstands, versuchen die Gemeinde zu organisieren und denken, sie sind Gott gefällig dabei. Sie sind fleißig, haben aber keine intakte Verbindung zu Christus. Er kann sein Leben nicht durch sie verwirklichen. Sie versuchen es in ihrer eigenen Kraft mit dem Fleisch. Sie haben nicht gelernt, was Paulus gelernt hat. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ich will das vor Ihnen gern persönlich zugeben. Gott hasst alles, was Vernon McGee im Fleisch tut. Gott will es nicht haben. Gott kann es nicht gebrauchen. Wenn es vom Fleisch ist, dann ist es wertlos. Haben Sie das gelernt? Das ist eine wichtige Lektion. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Johannes 3, Vers 6. Und das wird es auch immer bleiben. Aber wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. 1. Johannes 3, Vers 9. Und wie wunderbar ist das! Wir haben eine neue Natur erhalten, und diese neue Natur tut keine Sünde. Ich versichere Ihnen, dass die neue Natur nicht sündigt. Wenn ich sündige, dann ist es meine alte Natur. Die neue Natur tut es nicht. Sie hasst die Sünde. Die neue Natur lässt mich nachts nicht schlafen. Sie sagt, hör zu, du hast Unrecht, du musst es in Ordnung bringen. Paulus hat etwas anderes entdeckt, und es ist sehr wichtig, dass wir das lernen. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Er hat herausgefunden, dass in der alten Natur nichts Gutes ist und dass in der neuen Natur keine Kraft liegt. Die neue Natur möchte Gott dienen, der fleischliche Mensch aber befindet sich in Gegnerschaft zu Gott. Er unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes und das kann er auch gar nicht. Siehe Römer 8, Vers 7. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Aber der neuen Natur ist keine eigene Kraft mitgegeben. Ich erinnere mich an den Beginn, als ich für Gott leben wollte. Da fiel ich hin, mitten aufs Gesicht, und ich bin niemals härter aufgeschlagen als damals. Ich dachte, ich könnte es alleine schaffen, aber ich stellte bald fest, dass die neue Natur kraftlos war. Und das ist auch der Grund dafür, dass eine zum Glauben einladende Verkündigung im Gottesdienst immer eine positive Reaktion hervorrufen wird. Ich fürchte, 90% der Entscheidungen heute in unseren Gemeinden treffen Christen, die in ihrem geistlichen Leben in der Niederlage leben. Was diese Christen tatsächlich über sich sagen, ist entlarvend. Es sind Aussagen wie, ich möchte für Gott leben, ich möchte es besser machen. Oft sagen Prediger, die in einer Versammlung zum Glauben einladen, solche Sätze wie, alle, die ihr für Gott leben wollt, hebt bitte eure Hand. Ihr alle, die ihr Gott näher kommen wollt, hebt eure Hand. Wer von euch sein Leben Gott anvertrauen will, der komme bitte nach vorne. Im selben Augenblick, in dem der Prediger das sagt, hat er mich. Das ist es, was ich will. Meine neue Natur sagt, ich will auf jeden Fall für Gott leben, aber sie hat keine Kraft dazu. Das ist es, was zahllose Gläubige nicht begriffen haben. Es gibt Leute, die seit Jahren der Einladung eines Predigers folgen und nach vorne kommen, und das ist alles, was sie tun. Sie kommen nur nach vorne. Sie machen nie irgendeinen Fortschritt. Wie wichtig wäre es für Sie, dass Sie diese Wahrheit, die in Vers 19 beschrieben wird, verstehen lernen. Sie lautet, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ist das auch Ihre Erfahrung? Weiter mit Vers 20. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Es ist diese alte Natur, die uns Schwierigkeiten macht. Das besagt auch Vers 21. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Sollten Sie einmal versucht haben, Gott im Geist zu dienen, haben Sie dann auch entdeckt, dass die alte Natur gleich zur Stelle ist, um Böses zu tun? Vielleicht kommt Ihnen etwa ein böser Gedanke. Jedes Kind Gottes, ganz gleich, wie es innerlich steht, muss zugeben, dass bei jeder Tat und in jedem Augenblick das Böse gegenwärtig ist. Wenn man das nicht erkennt, führt es schließlich zum Schiffbruch im geistlichen Leben. Paulus jedoch bekennt in Vers 22, denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Der inwendige Mensch ist die neue Natur. Aber es geht weiter in Vers 23. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Sehen Sie, Sie sind die alte Natur nicht losgeworden, wenn Sie gerettet worden sind. Und doch ist keine Kraft in der neuen Natur. Ich sehe ein anderes Gesetz, damit ist die Feindschaft der alten Natur gegen Gott gemeint. Die zu erleben, bringt ein ehrliches Kind Gottes zu demselben Ausruf, den Paulus gleich danach in Vers 24 tut. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Das ist kein unerlöster Mensch, der hier ruft, ich elender Mensch. Das Wort Elend enthält Gedanken an den Kampf und die daraus erfolgende Erschöpfung vom Kampf. Wer wird mich erlösen? Der, der so ruft, ist hilflos. Seine Schultern liegen am Boden. Er ist im Ringkampf unterlegen. Wie der alte Stammvater Jakob nach seinem Kampf am Jabbok, so ist auch er verkrüppelt. Er ruft nach einer Hilfe von außen. Und Paulus schließt in Vers 25 überraschend mit Dank. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Dank sei Gott, der Befreiung gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die Antwort auf das SOS-Signal des Paulus. Gott schenkt Befreiung. Das ist die Einleitung zu Kapitel 8, in dem die Befreiung im Einzelnen noch erklärt wird. Die Erlösung und die Heiligung kommen durch Christus. Er hat für all das gesorgt, was wir brauchen. Renne und tue und laufe, das macht das Gesetz uns zur Pflicht. Doch Hände und Füße, die ich brauche, die gibt es mir leider nicht. Die gute Nachricht lässt's besser klingen. Sie heißt mich fliegen und gibt mir Schwingen. Wir haben es im 7. Kapitel des Römerbriefs zu tun gehabt mit dem erlösten Menschen, der einen Kampf erlebt. Den Kampf zwischen dem Geist, der neuen Natur und den alten Gewohnheiten des Fleisches, der alten Natur. Es ist ein Kampf, den der Gläubige in sich selbst erlebt. Paulus hat es im eigenen Leib erfahren, dass trotz guter Vorsätze das christliche Leben aus eigener Kraft nicht gelingt. Und doch ist er nicht dabei stehen geblieben. Dieser Tatbestand wird uns auch noch in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der erste Teil vom 8. Kapitel des Römerbriefs im Mittelpunkt. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.